NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
14. Juni 1993. Tansu Çiller wird mit der Regierungsbildung in der Türkei beauftragt.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Zuerst vermeldet die Tagesschau die neue kanadische Regierungschefin Kim Campbell. Aber die eigentliche Sensation liefert eine 47-jährige Wirtschaftsprofessorin in der Türkei.
Staatspräsident Demirel beauftragte erwartungsgemäß die Staatsministerin für Wirtschaft Tansu Çiller mit der Kabinettsbildung.
Heute vor 25 Jahren. Tansu Çiller hat einen in der muslimischen Welt atemberaubenden Karrieresprung gemacht.
Frau Çiller war am Sonntag zur Chefin der Partei des Rechten Weges, der größten Regierungspartei, gewählt worden. Sie will die bisherige Koalition mit den Sozialdemokraten fortsetzen und kündigte Wirtschaftsreformen an.
Süleyman Demirel hat Çiller als Wirtschaftsministerin ins Kabinett geholt. Jetzt, wo er nach dem Tod von Präsident Özal zum Staatsoberhaupt aufgerückt ist, will sie die Regierung führen. Beim Parteitag der DJP siegt sie im Kampf um den Parteivorsitz in der zweiten Runde.
Nachdem Demirel die männlichen Kandidaten zum Rückzug aufgefordert hatte,
sagt der Kölner Journalist Baha Güngör.
Ich war ja in dem Saal drin, bei diesem Parteitag, und Çiller war begeistert und war modern, jung, hübsch, und da war sie wirklich also in aller Munde.
Auch bei Gülay Kislyoçak. Sie arbeitet im Zentrum für Türkei-Studien in Essen, 1993 schon. Çillers Wahl ist einfach eine Sensation.
Für mich und aber auch natürlich insbesondere für Frauen in Deutschland, gerade sie gegenüber hiesigen Gesellschaften, wo dann die Emanzipation und Gleichstellung der Frau viel, viel früher erreicht wurde, da war es natürlich eine besondere Überraschung.
12 Jahre bevor Deutschland seine erste Kanzlerin bekommt. Çiller hat in den USA studiert und promoviert, die Weltbank beraten, an der Elite-Uni in Istanbul gelehrt. Ihre Familie? Istanbuler Großbürgertum, westlich orientiert, sehr wohlhabend.
Sie waren sehr reich. Die Familie soll damals, so hieß es, über ein Barvermögen von 80 Millionen Mark verfügt haben. Dementsprechend ist auch die Frau Çiller sehr reich.
Und reich an Reizen auch. Braune Rehaugen, die Haare zum Bubikopf frisiert, elegante Kostüme, das Englisch fließend. Çiller ist das Gegenteil der Klischeetürkin mit Kopftuch, ehrgeizig und im wahrsten Sinne des Wortes zupackend.
Sie nahm die Hand mit der rechten Hand, die linke Hand kam auf die andere Hand, dann wurde so richtig eine Frikadelle geknetet, so nicht? Und das habe ich auch einmal erlebt, und das ist in der Tat etwas, was einen schon erobert.
Die Zeitung Hürriyet jubelt: Wir haben die schönste Ministerpräsidentin der Welt. Es ist das gleiche Blatt, das vor wenigen Wochen Fotos der 47-Jährigen im geblümten Badeanzug abdruckte.
Çillers Wahl ist ein Signal an den Westen. Europa, wir kommen. Und an die islamischen Fundamentalisten, die an den Grundfesten Atatürks laizistischer Republik rütteln.
Sie hat eine moderne Türkei verkörpert damit.
In ihrer Parteitagsrede hatte Frau Çiller betont, überall in der Welt siegten die Ideen der Erneuerung und des Fortschritts. Sie versprach, ein Garant für eine konsequente Demokratisierung zu sein.
Sie sollte ja als Wirtschaftsprofessorin, die Versteherin der Wirtschaft, das Land vorantreiben.
Çiller will den Staatshaushalt sanieren durch Privatisierung der maroden Staatsbetriebe. Sie kündigt Zugeständnisse an die Kurden an, den Ausbau der Menschenrechte, mehr Demokratie. Fernes Ziel? Der EU-Beitritt. Zugleich irritiert sie mit Sympathiebekundungen für die rechtsextremen Grauen Wölfe und nationalistischer Rhetorik.
Da war sie gerade eine oder zwei Wochen im Amt. Da war ein Angriff von islamistischem Mob in Sivas auf das Hotel Mademak, auf eine Gruppe von Aleviten, die dort ein Festival gefeiert haben. Und das Erste, was sie gesagt hat: Zum Glück ist der Bevölkerung außerhalb der Hotels wohlauf.
Kurz darauf Antrittsbesuch in Deutschland.
Ich war in der Maschine drin. Ich habe sie begleitet, damals mit türkischen Journalisten, mit türkischen Kolleginnen und Kollegen nach Bonn.
Ein in mehrfacher Hinsicht erstaunliches Treffen.
Sie kam raus und sagte: Wir bauen jetzt mit den Deutschen bauen in Zonguldak ein Atomkraftwerk.
Was allenfalls am Rande erörtert worden ist. Zonguldak ist eine bankrotte Kohleregion an der Schwarzmeerküste.
Diese Region ist erstens im höchsten Grade erdbebengefährdet und zweitens wusste kein Mensch was davon, auch in der Türkei nicht, auch die türkische Atomenergiebehörde nicht. Und das war eben Tansu Çiller, ja.
Bundeskanzler Kohl wird von ihr in Sachen Menschenrechte belehrt.
I wish
Our Turkish citizens here in Germany.
Ich wünschte, unsere türkischen Bürger hier in Deutschland hätten ein Zehntel der Menschenrechte, die kurdische Bürger in der Türkei haben.
Doch der Kampf gegen den militanten Arm der kurdischen Arbeiterpartei PKK ist da in vollem Gange. Kein Wort mehr davon, das Kurdenproblem friedlich zu lösen, wie bei Cillers Vorgängern auch.
Und alle haben dasselbe gemacht, was sie auch gemacht hat, nämlich sich sofort also von diesem Versprechen wieder distanziert und hat dann gesagt, dieses Land hat keinen einzigen Kieselstein zu vergeben, weder an Kurden noch an andere Terroristen.
Erregte Debatten auch im Deutschen Bundestag.
Mit Phosphorbomben und Giftgas strebt Frau Ziller, Zitat, die Endlösung in der Kurdenfrage, wie sie selbst zu sagen pflegt, an.
Ich darf zunächst zurückweisen, und zwar in aller Schärfe, die Behauptung der Kollegin von der PDS, die Türkei sei an einer Endlösung der kurdischen Frage interessiert. Das Wort Endlösung aus deutschem Munde ist unerhört und ich glaube, das darf man nicht hier stehen lassen.
Cilla beugt sich dem Druck des mächtigen Militärs. Nicht als Erste, die vor sorgsam gestreuten Gerüchten von einem möglichen Putsch einknickt.
Und die Armee hat gesagt, pass auf, nicht, dass du dann zu viel versprichst.
1994 tönt die Armeeführung, werde das Kurdenproblem gelöst sein. In Deutschland antworten PKK-Sympathisanten mit einer Welle der Gewalt. Im Sommer 1993 verüben sie nahezu zeitgleich rund 60 Überfälle und Brandanschläge auf türkische Einrichtungen und Lokale, blockieren Autobahnen. Ein Mensch stirbt.
Der Terror dieser Gruppen hat eine neue Dimension erreicht. Es ist ein unerträglicher Missbrauch des Gastrechts, den wir auf gar keinen Fall hinnehmen werden und hinnehmen können.
Das hat der PKK hier in Deutschland das Genick gebrochen.
Noch im selben Herbst wird die PKK in Deutschland als Terrororganisation verboten. Wenig später ziehen die EU und die USA nach. Der Hype um die schöne Ministerpräsidentin entpuppt sich schon nach wenigen Monaten als großes Missverständnis.
Man hat es auch gesehen, dass sie tatsächlich, was jetzt die politische, aber auch geschichtliche Lage der Türkei angeht, sich nicht so richtig auskannte.
Und auch das sieht man schnell.
Dass sie für ihre eigene Macht kämpfen wollte, um jeden Preis.
Dabei gelingt Cilla selbst in ihrer Paradedisziplin der Wirtschaft wenig.
Das gelingt in der Türkei also selten, weil in der Türkei spielen ganz andere Kräfte mit. Da sind die Kräfte des Kapitals, die Märkte, die Banken und man muss auch sagen, die Mafia, die ist überall mit dabei, die Baulandmafia. Es wird dann immer wieder versucht, die Politik zu torpedieren.
Die Inflationsrate stieg bis zu 100% in ihrer Regierungszeit und die Arbeitslosigkeit genauso über die 20%-Marke. Und das hat natürlich zu großen Enttäuschungen geführt.
1994 wackelt die Regierungskoalition schon heftig. Die Wirtschaftsmisere treibt viele verarmte Dörfler in die Städte, in die Arme der Islamisten, die mit der Wohlfahrtspartei unter Necmettin Erbakan im Parlament sitzen. Cilla bekommt das zu spüren.
In der Zeit waren ja Kommunalwahlen in der Türkei und da hat sie die ersten Verluste natürlich nehmen müssen, indem tatsächlich große Städte wie Istanbul, Ankara an die Islamisten, an Erbakans Partei ging. Darunter war Erdogan auch Oberbürgermeister von Istanbul geworden.
Erbakan und Erdogan, beide Männer aus dem Volk, so sehen es viele.
Ein frommer Mann aus einfachen Verhältnissen vertritt sie in der Politik und Cilla oder andere, die bis dahin dieses Leben im Rande auch nicht gekannt haben, auch sie nicht ansprechen konnten.
Erdogan macht schon damals vollmundige Versprechen. Er werde Pariser Modeschöpfer islamische Kleidung entwerfen lassen und der Chador so elegant werden, dass die Frauen ihn freiwillig tragen. Die Zerrüttung der Regierung mündet 1995 in eine endlose Krise. Cilla tritt zurück, versucht eine Minderheitsregierung, scheitert in der Vertrauensabstimmung.
Unsere Köpfe stehen aufrecht, aufrecht bis zum Himmel. Wir haben immer das gemacht, was für uns richtig war.
Der Chef der Mitte-rechts-gerichteten Mutterlandspartei, Mesut Yılmaz, sieht die Türkei an einem Wendepunkt. Nur vorgezogene Neuwahlen könnten Stabilität bringen.
Today is a turning point in this respect.
Doch das Wahlergebnis von Heiligabend 1995 macht das Regieren nicht leichter. Yilmaz und Schiller, die auf ein Wahlbündnis verzichtet haben, bleiben hinter den Islamisten zurück.
Beide haben 95 knapp unter 20% erzielt, also zusammen hätten sie 40% haben können. Und Erbakans Partei, die Islamisten, haben damit 21% die größte Fraktion gestellt und dadurch auch die Chance bekommen, die Regierung zu bilden.
Um das zu verhindern, geht Schiller nun doch ein Bündnis mit dem von ihr verhassten Yilmaz ein.
Ich habe nachgegeben, mein Tanzu Schiller, um Schaden von unserem Land abzuwenden, um eine Regierungsbeteiligung der Religiösen zu verhindern. Und sie meint damit, für die nächsten 10 Monate werde sie den Posten des Regierungschefs für Mesut Yilmaz freigeben.
Die Zwangsehe Schiller-Yilmaz scheitert schon nach Wochen. Und dann tut Schiller das, wovor sie ihre Wähler immer gewarnt hat, den Islamisten Erbakan an die Macht zu bringen.
Am Ende hat sie mit ihm koaliert, ihn zum ersten islamistischen Ministerpräsidenten gemacht.
Die Absprachen mit der Wohlfahrtspartei sind wohl nicht nur politischer Natur. Schiller sorgt bei Erbakan auch für den Fall unangenehmer Ermittlungen vor.
Dass dann tatsächlich hinter geschlossenen Türen mit ihm abgemacht wurde, dass sie dann in der Hinsicht geschont bleiben sollte.
Denn das ist die Schattenseite der Frau Schiller. Sie verfügt über ein riesiges Vermögen. Keiner weiß genau, woher. Steuergelder sind unter ihr verschwunden. Keiner weiß genau, wohin. Und dann, 1996, erschüttert ein Verkehrsunfall bei der Stadt Susurluk die Nation. In dem Autowrack finden sich die Leichen einer Schönheitskönigin, eines Polizeichefs und eines international gesuchten Mafiabosses. Der einzige Überlebende ist Parteifreund von Tansu Çiller. Das wirft viele Fragen auf über die Drähte von Staat und Politik in die Unterwelt.
Aber Çiller hat das richtig gedeckt und das dann auch für sich versucht zu instrumentalisieren. Also ich stehe hier als die Person, die das Vaterland liebt. Und es geht ganz normal, dass es auch solche Beziehungen gibt. Und deshalb hat sie auch diesen Spruch vom Stapel gelassen. Wer Kugeln abfeuert für den Staat, also für das Vaterland, ist genauso ehrenhaft wie einer, der von Kugeln getroffen stirbt.
Die Bevölkerung verlangt Aufklärung.
Und als dann die Aufklärung nicht befriedigend war, dann hat es über einen Monat, jeden Abend um 21 Uhr, haben alle Menschen in Großstädten vor allem die Lichter ausgemacht.
Auch Bahar Güngör und seine Frau machen in Istanbul mit.
Wir wollen wissen, was dahinter ist. Wie weit ist der Staat wirklich jetzt korrupt? Wie weit ist die Polizei korrupt? Wie weit ist die Mafia wirklich in uns drin schon?
Der Susurluk-Skandal zeigt die Verflechtungen von Staat, Politik und Mafia auf. Wirklich aufgeklärt wird er nie. Außenministerin Schiller bleibt dank der Absprachen mit ihrem Koalitionspartner von tiefschürfenden Ermittlungen verschont. Im Sommer 1997 ist die Regierung Erbakan am Ende. Der Islamist tritt zurück, eigentlich nur, weil er mit Schiller Rotation vereinbart hat und sie an der Reihe ist. Unerwartet vergibt ihr früherer Mentor, Präsident Demirel, den Auftrag zur Regierungsbildung, aber an ihren Erzfeind Yilmaz. Schiller im politischen Abseits. Im Wahlkampf 2002 versucht sie es ein letztes Mal.
Immer wenn die Linken kommen, werden Land und Kapital unfruchtbar. Also lasst uns mal wieder ran, damit wieder Reichtum ins Land kommt.
Aber es kommt eine Niederlage. Mit weniger als 10% fliegt die DJP aus dem Parlament. Tansu Çiller tritt vom Parteivorsitz zurück. Vielleicht habe ich am meisten gelitten, sagt sie beim Parteitag von sich selbst gerührt. In der Halle sieht man Frauen und Männer weinen. Die DJP kehrt nie wieder ins Parlament zurück. Schiller ist heute Unternehmerin, zusammen mit ihren beiden Söhnen.
Sie haben eine Firma, die bauen Hotels an schönen Buchten, vor allem in ihrer Heimatprovinz Mula. Und diese Hotels werden dann also von ihr betrieben. Also es geht ihr mit Sicherheit nicht schlecht.
Was bleibt von Tansu Çiller? Hat sie den Frauen im türkischen Patriarchat die Türen etwas weiter aufgestoßen?
Also Tansu Çiller hat die Gleichstellung der Frau in der Türkei dafür nichts erreicht.
Sagt Gülay Kisilocak vom Zentrum für Türkei-Studien in Essen. Aber vielleicht ändert sich das jetzt. Bei den Präsidentschaftswahlen am 24. Juni tritt Meral Akşener an, die unter Erbakan Innenministerin war.
Sie ist eine Frau, die wirklich auch etwas durchsetzen kann,
sagt der Journalist und langjährige Türkei-Korrespondent Bahar Güngör.
Sie ist sehr hart, aber sie ist auch eine richtige Nationalistin. Wenn sie tatsächlich die Präsidentin der Türkei werden sollte, dann werden wir uns vielleicht noch überlegen, ob Erdogan nicht doch besser geblieben wäre. Musik.
Im Zeitzeichen erinnerte Edda Dammüller an den Auftrag an Tansu Çiller zur Regierungsbildung in der Türkei heute vor 25 Jahren. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.